2, Wanderung und Einkehr. Als Thieme mich aufforderte, doch nun mit ihm zu gehen, meinte er gleichzeitig, dass wir uns nun längere Zeit nicht mehr sehen würden, denn er könne, wenn er mich verlassen haben würde, nicht sogleich wieder zu mir kommen und müsse sein Haus weiter verwalten. Mich machten diese Worte stutzen, denn ich erwartete doch, mit ihm zurückkommen zu können und nicht, dass er mich allein lassen wolle. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ein solches Reisen jetzt ein Eingehen in eine andere Sphäre bedeutet und dass demzufolge seine Worte diesen Sinn einschlossen. Also wir verließen sein Haus und wanderten bei hellem Sonnenschein in eine wunderbar schöne Gegend hinaus, wie ich bisher noch keine gesehen und an der ich eine herzliche Freude hatte. Du bist in Norwegen gewesen und hast dort die reine, unberührte Natur kennengelernt. Stelle dir nun ein Land vor, noch viel schöner, großartiger und gewaltiger in seinem Aufbau, mit geradezu überwältigend schönen Fernsichten. Und du hast dann eine Ahnung von der Herrlichkeit, die ich zu sehen bekam. Ich war hingerissen und konnte nicht weitergehen. Tränen traten mir in die Augen über diese großartige Schöpfungskraft Gottes. Und ich musste im stillen Gebet meine Empfindungen sammeln, die mich sonst geradezu zu Boden geworfen hätten. Es ist recht so, Karl, sagte der Thieme, dass der Anblick dieser herrlichen Gegend deine Gedanken auf den Herrn richtet, dass du in diesen herrlichen Schöpfungen seine Weisheit und Liebe erkennst. Aber weißt du auch, was du eigentlich in diesen Bergeszügen, Tälern, Wäldern und eingekrönten Gipfeln siehst? Ich sah ihn verwundert und fragend an. Alle diese Dinge stellen dir dar, die Herrlichkeiten seiner offenbarten Wahrheiten, deren Hören allerdings den Menschen tief rührt, aber die an sich nur einer schönen, wunderbaren Gegend gleichen. Wie diese. Wenn der Mensch nur durch das Anschauen allein wohl die Schönheit, die wunderbare Schöpfung eines mächtigen Gottesgeistes empfindet, nicht aber wie derselbe in dieser waltet, wie er sorgsam jedes Keimlein pflegt, ausbildet und mit dem wahren Lichtbalsam seines innersten Wesens erfüllt. Ja, das ist dann wohl sehr überwältigend, bringt den Menschen aber nicht weiter. Dieser gleicht dann einem Wandersmann, der immer nach weiteren Schönheiten, nach neuen schönen Gegenden sucht und dabei ganz vergisst, sich heimisch zu machen, an einer schönen, selbstgewählten Stelle, dort sein Haus zu errichten und von diesem aus nun die ihm zugängliche Gegend gründlichst zu erforschen und zu beackern. Sieh einmal, Karl, du hast nun die herrliche Landschaft schon auf Erden gehabt. Du hast in den Offenbarungen gelesen, geschwelgt. Aber was hast du denn eigentlich dadurch errungen? Bist du nicht auch nur ein Wandersmann gewesen, der sich nie besonders um andere, die des Weges kamen, kümmerte, dem es unangenehm war, in seinen Betrachtungen der herrlichen Gegenden gestört zu werden und sich womöglich verbarg, wenn er die Tritte eines Näherkommenden hörte, der sich der Gegend unkundig zeigte und gerne den rechten Weg gewiesen haben wollte? Und dann, wie war es denn mit der Nutzanwendung? Machte dich das Betrachten der schönen Gegend auch weicher, mitteilsamer, geduldiger, nachsichtiger und vor allen Dingen liebevoller? Oder bliebst du nur der egoistische Genießer, nicht aber der freudige Täter, Helfer und Förderer, der da nie von sich sagt, ich habe genug gearbeitet? Was meinst du nun dazu? Mir fielen Times Worte wie Steine auf mein Herz. Mir schien es, als würde die erst so sonnenklare, wundervolle Gegend immer dunkler, viele in Dämmerung und würde ganz finster werden. Eine unsägliche Lebensangst überfiel mich. Ich klammerte mich an den mir so nahestehenden Time fest an und rief laut, Freund, Bruder, deine Worte lassen mich die Dunkelheit sehen, in der ich bisher gelebt habe. Du bist der weit Vorgeschrittene. Ich habe das längst erkannt. Du kannst mich auch zu der Tätigkeit einführen, deren ich so dringend bedarf. Verlasse mich nicht. Zeige mir vor allen Dingen den Weg, der am schnellsten zum Herrn führt, damit ich jetzt nicht nur Hörer und Lehrer seiner Wahrheiten bin, sondern vor allen Dingen ein tätiger Vollbringer. Ich bitte dich um unseres Vaters Jesu Willen. Times schloss mich fest in seine Arme und ich hörte, während ich mein Gesicht an seiner Schulter barg, ihn laut beten und den Herrn bitten, mir Kraft und Erleuchtung zu geben. Da wurde es wieder um mich hell und klar. Ich betete aus vollem Herzen mit ihm, und in noch strahlenderer Pracht sah ich jetzt ringsum die Höhen und Täler erglänzen. Wir standen auf der Höhe eines mittleren Berges. Unter uns war ein lachendes Tal, durchzogen von einem klaren Bach. Unendlicher Friede schien dort zu herrschen. Die Fülle der Gewächse, Bäume und Sträucher, die teils voller Früchte hingen, rief uns geradezu die Aufforderung entgegen, hinabzusteigen, zu essen und zu ruhen. Lass uns dorthin hinabgehen, meinte Time. Wir wollen uns dort über den weiteren Weg beraten. Ich war das gerne zufrieden und wir stiegen hinab. Es war ein überraschend schönes Tal, in das wir nun gelangten, dessen Schönheiten aus der Höhe gar nicht so wahrgenommen werden konnten wie nunmehr unten. Ich empfand es als Wohltat, mich in dem hohen Gras niederzulegen und die wunderbare Stille und Ruhe auf mich einwirken zu lassen. Ein merkwürdiges Heimatgefühl erfasste mich, als gehöre ich gerade hierhin. und als sei dieser Grund und Boden mein Eigentum. Es war eine ganz merkwürdige Empfindung, die mich erfasste und schweigsam machte. Thieme beobachtete mich lächelnd und sagte endlich, mich leise berührend: Nun, sage mal, Karl, wie gefällt es dir hier? Wunderbar. Mir ist, als sollte ich nie wieder von hier fortgehen. Daran hindert dich ja nichts. In dem jetzigen Zustand verjagt dich keine kalte, bittere Jahreszeit. Kein Sturm, kein Regen. So wie sie jetzt ist, bleibt die Gegend dir erhalten. Also zwingt dich auch nichts, sie zu verlassen. Aber schließlich würde das Verweilen dir doch entsetzlich langweilig werden. Meinst du nicht? Selbstverständlich will ich arbeiten, etwas tun, gemäß dem Willen des Herrn. Ich denke, du wirst mir angeben, was ich am besten anfange, antwortete ich. Höre einmal, mein lieber Freund, ich denke, das brauche ich dir gar nicht zu sagen. Das musst du selbst wissen. Violin spielen ganz allein, ohne Zuhörer, dürfte dich hier wenig erfreuen, wenn wir ja auch Musik und Kunstfertigkeit der freien Künste sehr schätzen, sogar pflegen, so ist doch mit diesen allein auf die Dauer hier nichts anzufangen. Bei uns heißt es praktische Arbeit leisten, wie du sie bei mir kennengelernt hast. Also fange damit an. Werden denn nach dieser, wie mir scheint, recht unbekannten Gegend auch andere Seelen kommen? Es kommen überall Seelen dorthin, wo sie Aufklärung zu erhalten hoffen und der magnetische Liebeseinfluss sie hinzieht. Namentlich auf Letzteren kommt es an, denn ohne denselben kannst weder du dich ihnen noch sie sich dir nähern. Das Weitere wird dann von denen geleitet, unter deren Führung du selbst stehst. Wenn du dieses geheimnisvolle Gesetz der Liebesbetätigung kennst und befolgst, so hast du eigentlich so ziemlich alles, was Leben und Tätigkeit bedingt. Auch Gott kannst du dich nicht anders nähern, und er wird sich dir nicht kundgeben, wenn du ihn nicht durch den Magnetismus deiner Liebe anziehst. Also handle danach, und du besitzest bald alles. Als Thieme so zu mir sprach, war mein Entschluss auch sofort gefasst. Ich bleibe hier, mein lieber Freund, sagte ich. Ich werde mit aller Kraft versuchen, mir hier das Heim zu schaffen, von dem du sprachst und das ich von ganzem Herzen mir und anderen zu erbauen wünsche. Ich merke sehr wohl, dass es im Geisterlande denn doch etwas anders zugeht, als ich mir auf Erden gedacht habe, und dass man zuerst an regsame eigene Arbeit denken muss, ehe einem das Weitere zufällt. Habe ich auf Erden da manches versäumt, so werde ich aber jetzt umso regsamer sein. Darüber viel zu reden, mit guten Absichten zu prahlen, hat keinen Sinn. Taten beweisen. So sage mir bitte jetzt vor allen Dingen, wie fange ich es an, mir zunächst ein Häuschen zu erbauen? denn Maurer und Zimmermeister war ich nicht. Ahne aber, dass man hier auch beides sein kann, ohne diese Handwerke überhaupt gelernt zu haben. Da hast du sehr recht, mein lieber Karl, rief Thieme lachend. Auch ich habe beides nie gelernt und besitze nun doch ein wunderschönes Heim. Also wirst du das auch dir beschaffen können. Höre nun einmal aufmerksam zu und wundere dich nicht, dass ich über diese Dinge bisher noch nie mit dir sprach. Es ist auch ein Gesetz des Geisterlandes oder besser gesagt hier im wirklichen Lebensdasein, dass einer Seele erst dann die ihr nötige Belehrung gegeben wird, wenn sie derselben bedarf und wenn sie diese auch selbst wünscht. Wir drängen hier nie einer Seele eine Erkenntnis oder Kenntnis auf, wenn sie nicht selbst Verlangen danach hat. Dieses Gesetz begründet durch die umfassende Wirkung des freien Willens, verschuldet es ja, dass Geister so ungemein lange oft auf einer niederen Stufe stehen bleiben, weil sie eben das Verlangen nach einer höheren Erkenntnis noch nicht haben. Es muss erst erwachen. Dann erst kann das Verlangte, womöglich heiß Ersehnte, gegeben werden. So ist es jetzt auch mit dir. Nun, mein lieber Karl, frage ich dich, was ist die sichtbare Schöpfung Gottes in ihrem Urgrunde? Zweifellos der gefestete Wille unseres Herrn und Vaters, der sich in Jesus Christus offenbarte als alleiniger Schöpfer Himmels und der Erde. Gut geantwortet. Wenn nun aber der Herr allein aus seinem Willen heraus das vermag und uns die Verheißung gab, dass wir dasselbe, sogar Größeres, würden leisten können, als er auf Erden tat, und auch er seine Wundertaten lediglich durch seinen Willen verrichtete, so ist doch klar, dass wir denselben Weg beschreiten müssen, wenn wir etwas erzielen wollen. Die Tätigkeit des Willens allein ist imstande, alles Material, dessen du bedarfst, zu schaffen. Brauche also deinen Willen, so wirst du erhalten, was du brauchst. Ich war über diese Worte sehr verwundert und antwortete, mein Wille allein ist doch zu schwach. Nur wenn der Herr es will, werde ich erst etwas erreichen können, sonst doch nicht. Wir beten doch, Herr, dein Wille geschehe. Der meine nicht. Thieme sah mich mit einem unbeschreiblichen Blick an, der mir die Empfindung verursachte, als habe ich etwas sehr Dummes gesagt. Und ich glaubte doch, eine fundamentale Wahrheit ausgesprochen zu haben. Mein lieber Karl, redete mich nach einer Pause Thieme an, es ist ganz merkwürdig, was für total verkehrte Begriffe unter den Menschen und besonders den Theosophen über die Grundursache des Aufgebens des eigenen Willens und Eingehens in den Willen des Herrn herrschen. Und ich weiß, dass du darüber auch noch keine Klarheit hast. Ohne diese wird dir aber hier gar nichts gelingen. Und ohne gewaltige Anstrengung deines eigenen, vom Herrn völlig unabhängigen Willens wirst du noch nicht einmal imstande sein, dir nur eine Hundehütte zu erbauen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass alles vom Willen des Herrn abhängt. Aber es ist auch eine Selbstverständlichkeit, dass der Herr dem Menschen nicht einen eigenen Willen gegeben hat, nur damit er ihn aufgibt. Hat der Mensch einen freien Willen erhalten, so hat er ihn auch auszubilden und anzuwenden, gemäß den Gesetzen, die der Herr uns deutlich vorgeschrieben hat und die, was ebenso selbstverständlich ist, dazu gegeben wurden, um den freien Willen von vornherein in eine Richtung zu lenken, die nicht imstande ist, etwas dem Willen des Herrn Entgegengesetztes zu tun. Ist aber Letzteres erst einmal erkannt und die Erfüllung der Gottesgesetze in Fleisch und Blut übergegangen, so sind die Worte von der steten Aufgabe des eigenen Willens in den des Herrn nur eitle Phrase. Denn gerade das will der Herr nicht. Was er aber will, ist, sei ein Selbstschöpfer, wie ich selbst es bin. Denn nur dadurch kannst du, o Mensch, mir ähnlich werden. Strenge die dir verliehenen Kräfte, die in dem in dir herrschenden persönlichen Willen liegen, gründlichst unabhängig von mir, aber in Richtung der dir bekannten Gottesgesetze an. Zeige mir dann deine Schöpfung, damit ich eine wirkliche Freude an dir habe und dich einen getreuen Knecht nennen kann, der mit dem ihm anvertrauten Pfunde reichlich gewuchert hat. Vergräbst du aber dein Pfund des schaffenden eigenen Willens, so werde ich dich von mir weisen, sagt der Herr, denn du bist nicht imstande, mir auch nur den kleinsten Beweis eigener Tätigkeit zu geben. Verstehst du das, Karl? Gewiss, aber mir scheint, als beweise doch die Aufgabe des eigenen Willens eine große Demut. Ja, eine große Faulheit und Unwissenheit, die nur darauf hinausgeht, von sich selbst möglichst jede Verantwortung für das zu Tunende abzuschütteln. Sage einmal, wer wird dem Herrn angenehmer sein, der da stets mit der Phrase kommt, ich tue nichts, wenn mir nicht der Herr sagt, tue das und das? Oder der da kräftig zugreift, wenn es darauf ankommt, etwas zu leisten und sich nicht scheut, einmal auch ohne jede Absicht etwas verkehrt zu machen? Der eine ist ein Sklave, der andere ein eifriger Arbeiter, dessen etwaiger Fehler leicht verbessert wird, sobald er darauf aufmerksam gemacht wurde. Dem einen hilft der Herr nicht, weil er ihm sonst nur seine Trägheit und seinen Unverstand stärken würde. Der andere schreitet durch Erfahrung und gewordene Belehrung schnell vorwärts. Bei uns im wahren Lebensdasein ist es so und nicht anders. Nun gut, antwortete ich. So werde ich auch nach diesem waltenden Gesetz handeln. Verstehe ich dich recht? So muss ich meinen Willen auf die bereits bestehenden Gesetze, die der Herr ja zum Wohle aller gegeben hat, richten und sie dadurch nach meiner Willensrichtung hinlenken. Dadurch muss dann eine neue Arbeit geleistet und vollendet werden, die nie und nimmer gegen den Willen des Herrn gerichtet sein kann, denn seine Gesetze, deren Wirkung wir benutzen können und sollen, sind ja innerhalb seines Willens, die zu gebrauchen wir lernen sollen, um dadurch Selbstschöpfer zu werden. Ist es so? Du hast die Sachlage vollständig begriffen. Wende also diese Gesetze an. Ich will dir ein Beispiel davon geben. Sieh diese sehr schöne Gegend. Wie bereits gesagt, ist sie in der Entsprechung nichts anderes als die sich dir darstellende Schönheit der Offenbarungen des Herrn. Jeder Gedanke stellt sich bei uns in irgendeiner plastischen Hülle dar, an deren Äußeren wir erkennen, wes Geisteskind er in sich selbst ist. Daher erkennen wir ja auch sofort die innere Beschaffenheit der sich uns nähernden Seelen, die nichts mehr nach Ablegung ihres als Maske dienenden Körpers uns verbergen können. Diese Gedanken sind an keine feste Form gebunden, sondern verändern diese je nach dem Fortschritt, den der Gedankengebärer macht. Sie sind auch nichts Reales, sondern nur phantomhaft und damit auflösbar und zerstörbar. Anders ist es mit den Gedanken Gottes, die stets sich in einer Realität, die unzerstörbar ist, bewegen und auch durch und im Menschen wirken, sobald er sie erkannt und angenommen hat, als Wahrheiten, die aus dem Ewigkeitsborn fließen. Daher wird auch diese Gegend, die deiner Erkenntnis vollkommen entspricht, für dich eine vollkommene Realität, kurz, sie ist deine höchst eigene Sphäre, die dir dies merkwürdige Heimatgefühl erzeugte, das dich beim Erblicken überfiel. Dass ich genau dasselbe sehe, als in deine Sphäre eintreten kann, liegt einfach an unserer gleichen Erkenntnis, die im Allgemeinen sich völlig deckt, wenn sie sich auch in Einzelheiten verschieden zeigt. Wäre das nicht der Fall und würden unsere Charaktere nicht Verschiedenheiten zeigen, bei sonst ganz gleichem Streben, so würden die einzelnen Sphären sich gleichen wie ein Ei dem anderen. Ich brauche die Verschiedenheit und deren Notwendigkeit nicht erst zu erörtern. Jeder denkende Mensch kennt ihre Grundursachen